Ja, hey, und damit herzlich willkommen zur ersten Folge unserer neuen Miniserie des Podcasts, den ihr kennt als Humusbodenpraxis, der aber noch keinen Namen hat. Hier ist jetzt Patrick Elsner. Wir haben uns nämlich auch entschieden, dass wir jetzt Interviews machen, und zwar getrennt. Der Paul macht Interviews, ich mache Interviews, und so kriegen wir noch mehr Leute in unsere Reihe mit rein. Und in dieser Reihe beschäftigen wir uns ja mit Drohnen, Robotik, KI in der Landwirtschaft. Und unser erster Interviewpartner ist bei mir im Studio, Martin Linzer. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo Patty, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, gerne. Ich meine mal, bei dem Thema, wenn wir das hier in Südbaden angehen, dann musst du praktisch dabei sein. Nicht nur, weil du Vizepräsident beim BLHV bist und Vizepräsident im Weinbauverband, im Badischen Weinbauverband, auch Nebenerwerbslandwirt hier in der Region Freiburg. Du bist auch Projektleiter vom Weinbau 4.0 und beschäftigst dich daher auch intensiv mit dem Thema, wie können wir moderne neue Technologien im Weinbau einsetzen. Vorab, erklär uns mal, was passiert im Weinbau 4.0?
Ja, im Weinbau 4.0 ist ein RegioWin 2030 Projekt, wo es darum geht, Innovationen im ländlichen Raum zu stärken. Und da hat sich dann das Landratsamt Emmendingen dafür beworben, weil sie gesagt haben, Weinbau ist bei uns eine ganz, ganz wichtige Sparte und wir sehen da große Strukturwandel, aber Weinbau ist sehr Kulturland fördernd, sehr wichtig für die Region, auch für das optische Bild der Region. Und deswegen haben sie sich darauf beworben. Und der Gedanke hinter Weinbau 4.0 ist, digitale und moderne Technologien in die Branche zu bringen, da zu zeigen, was mitgeht über Pilotprojekte. Und da haben wir drei Cluster. Ein Cluster ist WidiPV. Also,
das ist übersetzt, also Agri-PV für Weinbau.
Genau, das sind Solarpaneele über Reben, wo man einfach guckt, was für Vorteile hat es, was wirkt sich aus auf die Reben, wachsen die Reben vielleicht besser, können wir damit auch im Klimawandel trotzen. Und da gibt es schon ein paar gute Untersuchungen, aber da können wir auch mal noch eine einzelne Folge
dazu machen. Genau, wollte gerade sagen, ich glaube, das könnte eine eigene Miniserie werden.
Genau. Und dann haben wir noch zwei andere Cluster, die tun sich speziell Richtung, ich sag mal, Automatisation und Drohneneinsatz richten. Das ist einmal die Sache mit Pflanzenschutz im Weinbau über Drohnentechnik, wo vor allem für Steillagen sehr, sehr interessant ist. Und dann das dritte Cluster ist Automatisation, Teilautomatisation von Maschinen, das heißt zur dass man Traktoren autonom macht, dass man aber auch andere Maschinen hat, die selber draußen fahren. Und das ist vor allem in der Richtung her eine große Chance, dass mir auf der Betriebe merke, dass im Grunde genommen, ich sag mal, der Traktorista oder der gute Traktorista fehlt draußen. Mhm. Das wird immer enger, Fachkräfte zu kriegen, ja. Und da können wir einerseits auf denen Leute, die da sind, eine Entlastung bieten, aber auch Leute draußen ersetzen, die dann einfach, ich sag mal, nicht mehr in dieser Maße benötigt werden und so damit Druck von der Betriebe zu nehmen.
Mhm. Das ist eigentlich jetzt schon ein Problem im Weinbau in unserer Region angesprochen, Fachkräftemangel. Bevor wir jetzt in dieses Thema einsteigen, Weinbau bei uns hier in Südbaden und ich glaube in anderen Regionen Deutschland ist zurzeit nicht leicht. Was sind denn da so die Hauptprobleme, die sich Winzerinnen und Winzer gerade stellen müssen?
Ich würde sogar so weit gehen, sagen, weltweit nicht leicht. Also wenn ich sehe, dass mich im Frühjahr Meldungen erreicht haben aus Australien, im Gebiet, wo ich mal gearbeitet habe, wo richtig großmaschinell gemacht wird, wo tausende Hektar gerade rausfallen, ja, dann muss man sagen, ist das ein weltweites Problem. Und das große Problem ist, dass wir zu viel Wein auf dem Markt haben.
Und zu wenig Trinker.
Zu wenig Trinker, ja, das tut ja sich im Grunde genommen gegenseitig ergänzen, sagen wir es mal so. Wenn wir ja genug Trinker hätten, dann könnten wir ja deutlich mehr produzieren. Und dadurch wir einen Druck auf dem Markt haben und die Erlöse massiv zurückgehen. Und das merken wir in allen Bereichen massiv, im genossenschaftlichen Bereich, aber genauso auch im Weingutsbereich. Und das gleichzeitig mit gestiegenen Kosten, da gehört Lohnkosten mit dazu, da wird immer gerne der Mindestlohn genannt, aber ich finde den Mindestlohn gar nicht mal so das Schlimme dabei, weil am Schluss müssen wir sagen, selbst wenn wir Mindestlohn zahle, haben wir auch Probleme, die Leute zu kriegen. Wir müssen sogar inzwischen drüber gehen. Und dann ist die Frage, wie weit kann ein Betrieb in diese Richtung gehen? Ja? Vor allem halt auch mit Blick drauf, dass noch viele andere Kosten deutlich mitgestiegen sind. Das heißt, Wir haben auf ganz viele Seiten immens gestiegene Kosten bei gleichzeitig fallenden Erlösen. Und dann, wenn sich diese Linien kreuzen, ist die Frage, wie machen die Betriebe weiter? Halten sie es eine Weile aus, sagen, okay, das ist jetzt eine Durchstrecke, die ich durchstehen muss. Und dann geht es wieder aufwärts, nachdem sich der Markt oder die Branche, ich sag mal, reformiert hat. Oder höre ich vorher auf oder muss auch vorher aufhören. Also das muss man ja auch sagen, das sind viele Betriebe, die haben im Grunde genommen keine Wahl. Ja? Also die können selbst, wenn sie wollen, nicht mehr weitermachen und strukturieren so die Betriebe um.
Und da gibt es sicherlich viele Ansätze, die hier helfen können. Einer davon, und der kommt jetzt konkreter drauf zu, ist eben Einsatz von moderner Technik, Robotik, Drohnen. Fangen wir doch mal mit den Drohnen an. Wo und wie werden die jetzt schon bei euch eingesetzt und welchen Einsatzbereich schaut euch da gerade genau an?
Also die werden im Steillagenbereich zum Pflanzenschutz eingesetzt und da haben wir einfach die Sache, dass wir generell eine große Abwanderung haben in der Steillage, weil es halt unheimlich arbeitsaufwendig ist, vor allem arbeitsaufwendig für Handarbeitsseite. Und Pflanzenschutz wissen wir alle, müssen wir machen, sonst ernten wir am Schluss nichts. Dieses Jahr zeigt es auch wieder massiv in der Seite. Und wenn halt normale Pflanzenschutz gemacht wurde, gerade in Lagen, wo ich nicht mal mit einer Raube reinfahren kann, dann heißt es, der Winzer läuft mit einem Schlauch durch oder mit einer Rückenspritze und sprüht es ein, ja, und, um die Pflanzenschutzmittel auszubringen. So, wenn wir jetzt auch rausschauen, wir haben wieder große Wärme, das heißt, wenn die unterwegs sind, haben die Pflanzenschutzanzug an, ja, und die Sonne prägelt und gleichzeitig in diese Steillage, wo ich ja, wenn ich normal wandere, schon denke, boah, was ist das, und dann noch überlegt, dass ich dann diese Arbeit mache. So sage ich, das ist ein Mörderjob, kann man wirklich sagen.
Also. Handelt es sich dann um Drohnen, die speziell für den Weinbau entwickelt wurden? Oder sind das also diese vergleichbar mit den Agrardrohnen, über die wir übrigens auch noch in einer weiteren Folge, in der nächsten sogar sprechen werden?
Ja, das sind die gleichen Drohnen.
Ja, also ja, da du jetzt der Erste in der Runde bist, erzähl uns mal, wie groß ist denn die und was trägt die so mit sich?
Diese Drohne ist immens, also wenn die ausgeklappt ist, hat die über 1,5 Meter Spannbreite, ich glaube sogar bis zu 2 Meter, wenn man es auf den größten Punkt her sieht. Die jetzige, wo wir Einsatz haben, das ist die DJI T30, die kann dann 30 Kilogramm Nutzlast mitnehmen, da kommt diese 30 her, und die hat Düsen unten an den Armen angebracht und fliegt dann im Abstand von 1,5 bis 2 Meter über die Reppanlage, sprüht es nach unten raus und durch den Abwind, wo wir ja haben von der Drohne, wird es dann schön nach unten verteilt und kommt so auf die Laubwand drauf.
Das wäre gleich die nächste Frage. Ich meine, das Problem kennen wir ja, wenn Winzer unterwegs sind im Weinberg und Pflanzenschutzmittel ausbringen und in Turi oder sonst was unterwegs, hat ja häufig dann die Befürchtung, selbst benetzt zu werden. Wie ist denn da, kann man das sagen, dass vielleicht der Einsatz von diesen Drohnen da für weniger Abdrift sogar sorgt?
Ich glaube, weniger Abdrift nicht unbedingt, aber vor allem der Anwender ist komplett aus der Gefahrzone raus, was ein Riesenvorteil ist. Ja. Und aber auch in Sache Abdrift, wenn man Wanderer hat. Also wenn ich mit normalem Traktor unterwegs bin und Pflanzenschutz ausbringe und ich fahre aus der Zeile raus, bis ich dann einen Wanderer sehe, dauert es eine Zeit lang. So. Und als Drohnenpilot stehe ich ein bisschen abseits, kann drauf schauen und sehe, wenn jemand kommt. Und dann kann ich abstellen und dann ist der Spritznebel weg. Das heißt, ich habe dort ein deutlich besseres Handling und kann im Endeffekt dort dafür sorgen, dass im Grunde genommen da keine Kondemnation stattfindet von irgendwelchen Wanderern oder irgendwas anderes Seite. Ja.
Und wie viel Schlagkraft habt ihr denn mit so einer Drohne im Weinbau?
Ja, das ist so ein bisschen, also wenn man es vergleicht mit der normalen Flachlage, muss man sagen, wird die Drohne nie hinkommen. Also das muss man einfach so sehen. Die Drohne hängt je nach Topografie ab, was mitgeht, im Grunde genommen ungefähr eine Stunde pro Hektar. Aber da muss es ideal sein, muss eine zusammenhängende Fläche sein. Das funktioniert schon sehr gut. Aber der restliche Punkt, was ist dass es schon deutlich teurer ist, wie wenn ich jetzt eine normale Flachlage mache. Aber es ist deutlich günstiger, wenn ich eine Vollkursstrechnung mache, wie wenn ich mit dem Schlauch spritze.
Und also du würdest also sagen, also überall dort, wo ich nicht befahren kann mit einem klassischen Schmalspurschlepper, dort macht dann die Drohne schon Sinn, schon jetzt?
Da macht die jetzt schon Sinn, die macht aber auch Sinn zum Teil Anlagen, die ich vielleicht unter guten Bedingungen verfahren kann. Aber oft, wenn man Steillagen sind, wo man noch im Traktor fahren kann, hat man ja oft auch die Gegebenheit, dass es geregnet hat und zu nass ist und ich dann deswegen nicht reinfahren kann, weil dann die Rebanlage zu einer Rutschbahn wird. Mhm. So, das heißt, ich kann das auch in der Richtung ja doppelt einsetzen. Einmal eben da, wo reine Handarbeitssache ist und dort mit automatisieren und gleichzeitig nochmal einen Puffer zu haben, wenn schlechte Wetterbedingungen sind, die Reben nicht befahrbar sind, in Anlagen reinzufahren, wo eben ich sonst nochmal bei guten Bedingungen reinfahren kann.
Gibt es da für die Winzer und Winzerinnen, die sich jetzt dafür interessieren, gibt es neben der Steillage, gibt es da andere Ausschlusskriterien an die Lage? Also ich denke, ein Strommast oder irgendwas. Muss ich, bevor ich weiter darüber nachdenke, gibt es da irgendwas, was mir eigentlich gleich einen Strich durch die Rechnung macht?
Ja, ich sag mal, der Strommast, der tut ein bisschen in Richtung Automatisierung am Eingreifen. Das heißt, wenn ich eine freie Fläche habe, dann hat die Drohne einen festen Weg, wo sie abfliegt.
Ah ja, also ich programmiere praktisch den Flugweg vorab ein und dann macht die das
selbst. Genau. Man geht im Grunde genommen hin, um Unfälle zu vermeiden, tut man erst mit einer anderen Drohne drüber fliegen, die im Grunde genommen das Gelände komplett vermisst, dass man auch weiß, wo was mit raussteht, wo irgendwelche Unwägigkeiten sind, ja. Und dann hat man man nennt das Mapping, dann hat man im Grunde genommen eine dreidimensionale Karte von dem Grundstück. Und dann kann man dort planen, wie die Drohne spritzen. Man kann dort auch immer wieder korrigieren, wenn man merkt, da gibt es öfters mal einen Wind, zum Beispiel aus der westlichen Richtung, ja, dass man ein klein bisschen westlicher weiter rausgeht, um das damit einzukalkulieren. Und wenn man dann in Bereiche kommt, wo halt dann, ich sag mal, Hindernisse wie Strommast und so weiter sind, das sind dann die Phasen, wo man dann von Hand fliegt.
Die Map oder dieses Mapping, ist die wiederverwendbar oder muss ich die jedes Mal neu machen?
Also die ist wiederverwendbar, das heißt im Grunde genommen macht man die einmal im Frühjahr, ja, oder vielleicht auch im Spätjahr davor. Aber ich würde nicht zu lang warten, weil Vegetation wächst und gerade an der Randbereich, wo Bäume sind, wenn ich dann halt eine Karte nehme, die 4 Jahre alt ist, dann weiß man, dann stehen die Bäume nicht mehr ganz so da. Das heißt, man muss dort immer wieder nachmessen, aber es tut es deutlich vereinfachen, weil im ersten Jahr, wo die ZG macht uns als Dienstleister, das ist ein Projektpartner davon, geflogen ist, da haben sie das Mapping nicht gehabt und dann hatten sie mehrere Abstürze und das ist halt gerade in der Pflanzenschutzsaison relativ blöd, weil da das Zeitfenster sehr eng ist und wenn dann noch da was ausfällt und ich nicht genug Backup habe, ist das blöd und das konnten wir dieses Jahr durch das Mapping eigentlich fast auf null reduzieren.
Also da ich in meinem nächsten Interview eben mit der ZG darüber spreche, dann werde ich das auch nochmal genau danach prüfen. Wie ein Winzer zum Beispiel an diese Technik rankommt, rufe ich da an und sage SOS-Drohne und da kommt einer rangekommen und mappt mir das aus. Ja, also das bespreche ich auf jeden Fall noch in der nächsten Folge. Lass uns doch nochmal auf den anderen Cluster schauen, auf die Automatisierung oder
Automatisierung, das ist im Grunde genommen der richtige Begriff, ja.
Ich stelle mir jetzt gerade vor, dass es da nochmal zwei Bereiche sind. Einmal, dass ich einen klassischen Traktor umrüste, automatisiere in weitestgehend, vielleicht auch so, wie ich es aus dem Smart Farming im Ackerbau kenne, bis hin, dass da eigenständige, selbstfahrende Roboter durchfahren, die ja was machen.
Alles Mögliche. Also im Grunde genommen stimmt, also das, was wir im Moment als Serienreife sogar schon da haben, ist im Grunde genommen das VPA-System von Braun. Und der tut im Grunde genommen, der Grundgedanke, was davon ist, ist die Steuerung der Geräte, gerade im Zwischenachsbereich und im Heckbereich, aber auch im Frontbereich. Wir fahren ja sehr, sehr nah an die Laubwand ran und das ist unheimlich anstrengend, wenn man selber draußen fährt und das alles von Hand steuern muss und vielleicht sogar noch Kombinationen zwischen mehreren Geräten hat und das übernimmt diese Maschine.
Also ein Steuerungsmodul.
Einfach, das ist im Endeffekt ein Steuerungsmodul, das aber mit der normalen GPS-Technik und Sensortechnik dran jetzt auch so ist, dass ich im Grunde genommen komplett den Fendt autonom fahren lassen könnte.
Also ich müsste nicht mehr drin sitzen oder so Tesla-mäßig noch drin sitzen und im Notfall eingreifen.
Genau, rein rechtlich muss ich noch drinnen sitzen. Mhm. Das ist so diese Sache. Aber theoretisch, also da haben wir auch schon Videos gemacht, sitzt mal ganz gelassen da, das Lenkrad los und der
Traktor macht einen schönen Podcast an, wie diesen
genau,
hier.
Genau, Traktorfahren ist ideal zum Podcast hören, ja. Und dann fährt er alleinig. So. Und das ist für mich auch wirklich eine große Entlastung. Also für mich ist allein diese Unterstützung in Sachen Bedienung von den Geräten draußen sehr, sehr gut, weil ich dann vor allem Kombinationen auch wirklich sinnvoll fahren kann, keine Beschädigung irgendwie an den Stöcke kriege und vor allem, wenn ich halt lange Arbeitstage habe und die haben wir halt in der Regel draußen und eine große Entlastung auf dem Fahrer habe, weil wenn man sonst Kombinationen selber gefahren ist und man nicht mal 8 oder 10 Stunden drauf guckt, also dann ist am Abend danach nicht mehr viel gelaufen, ja, und wenn man das mit dieser Steuerung macht, ja, dann ist zwar schon Arbeitstag gewesen, aber der Abend ist noch mit der Frau gerettet.
Ja, ich meine, das ist ja auch so ein ganz wichtiger Faktor, den haben wir auch in dem Kickoff-Folge angesprochen, Paul und ich, dass es hier bei dieser Technologie nicht nur um Wirtschaftlichkeit geht und Effizienz, sondern auch um den Menschen, der genau. das bedient. Ne? Also es geht ja auch um den Winzer, um den Landwirt, der am Ende des Tages auch vielleicht mehr Freizeit hat oder wenn es nicht nur Freizeit ist, einfach mehr, ja, einfach nicht so platt ist. Ne? Ja. Wünschen wir jeden.
Ja, genau. Und ich sag mal, der Druck in der Branche ist sehr, sehr hoch. Vor allem halt auf eben diesem Fachpersonal, weil es unheimlich viel leisten muss. Und da ist das für mich ein ganz wichtiger Punkt für Lebensqualität. Ich glaube, nach dem Begriff hast du gerade
gesucht.
Und das ist das genau, Seite, wo man sagen muss. Ich sag mal, der Landwirt, der Winzer, der schafft gern viel, ja. Aber wir haben im Moment da ein Level draus erreicht, der, ich glaube, schon drüber ist. Und da sehen wir eigentlich durch diese Sachen eine große Chance, da wieder eben mehr Lebensqualität reinzukriegen.
Aber was kostet mich dann diese Lebensqualität?
Ja, diese Lebensqualität, also mal, der Fan selber ist natürlich nicht billig, ja, das weiß schon jeder, aber Braun ist jetzt auch hingegangen, hat gesagt, okay, diese Steuerung, die braucht man nicht nur an Fan, die kann man auch an der andere Traktoren anbauen. Also ich habe jetzt auch schon New Holland gesehen damit und sie haben auch nochmal eine Light-Version, ich sag mal zwischen 20.000 und 30.000 Euro. So. Aber wenn man verschiedene Sachen gegenrechnet und schaut und wirklich betriebswirtschaftlich dran geht und sieht, was man da damit kombinieren kann, muss man am Schluss sagen, hat man es eigentlich relativ schnell drin. Und ich glaube, die größere Hürde ist da, die Bereitschaft draußen oder zu sehen, bringt es wirklich was? Kann ich diese Investition machen? Habe ich am Schluss wirklich diesen Nutzen davon? Aber da merke ich eigentlich bei den Betrieben, dass dann sehr, sehr große Offenheit da ist und sehr großes Interesse. Und das ist ja das, was wir jetzt im Projekt versuchen, nicht nur eben zu schauen, was gibt es für Technologien, sondern einfach auch zu schauen, wie können wir da mit an den Markt kommen. Und da kann man eigentlich sagen, haben wir so ein bisschen so ein Kooperationsmodell im Grunde genommen dastehen, wo man sagt, wir gehen jetzt in die Vermietung von der Maschine rein, wollen eben sagen, wir bieten dieses an, man kann es mal austesten, versuchen da auch Wege zu finden in kooperative Bewirtschaftungsweise. Da wird jetzt auch im Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband noch ein Projekt kommen, wo man einfach sagt, ist die Technik am Schluss nur was für die Großbetriebe, wie du vorhin angesprochen hast, oder sind da auch Chancen für die kleineren Betriebe? Und da sehe ich sehr, sehr große Chancen, weil der Druck bei den Kleinen auch sehr, sehr hoch ist. Und da vor allem die Gefahr ist, dass die Leute einfach sagen, der Aufwand ist mir zu groß, ich mache es nicht mehr. Ja? Und wenn man dann da über kooperative Wirtschaftungsmodelle einfach diese Technik als Erleichterung mit reinbringt, ist eine Win-Win-Situation.
Ja, wenn wir über neue Technik und teure Technik sprechen, dann sprechen wir natürlich auch immer über Maschinenpartnerschaften, Gemeinschaften etc., dass ich das einfach über mehrere nutzen kann. Ne?
Ja.
Das ist immer ein Weg.
Ja, das sehe ich selber bei mir im Betrieb. Wir haben schon immer Maschinengemeinschaften gehabt und wir haben das immer auch in die Richtung her genutzt. Und wenn man dann Technik kaufe, auch dann im Grunde genommen die vollausgestattete Technik kaufe. Wenn ich für mich allein nicht gekauft hätte, ja, dann hätte man wahrscheinlich mehr in Richtung Low-Cost gegangen und hätte eben nicht das mit Vollausstattung und mit allem drum und dran gemacht und so konnten wir uns das leisten und haben das eigentlich sehr gut eingesetzt und das funktioniert auch und ich glaube, jetzt ist auch so ein Punkt in der Branche draußen erreicht, wo zwar viele früher gesagt haben, das muss es mir eigen sein, einfach jetzt doch diese Vorteile sehen und auch diese Entlastung sehen, wo dabei rausspringt.
Okay, das ist jetzt der eine Punkt, den haben wir jetzt besprochen, also der Traktor wird automatischer, macht viel mehr allein. Was ist mit autonom fahrenden Geräten? Ich habe auf der Webseite, habe ich nur so anteilig so ein bisschen was gesehen bei euch, dass da so kleine Raupendinger durch die Gassen fahren. Was können die denn dann?
Also im Moment ist bei dieser kleinen Raupe ist hauptsächlich Boden bearbeiten, das heißt mulchen oder hacken oder im Unterstockbereich die Wildkräuter regulieren. Und da gibt es verschiedene Ansätze von Welche, wo, ich sag mal, auch schon relativ groß sind, wo über die Zeilen gehen. Das ist von Vitibote de Bacchus, wo zum Beispiel da ist. Aber
das klingt so, als wäre der direkt für den Weinbau gebaut.
Ist auch direkt für den Weinbau gebaut. Aber wenn ich es halt anschaue, kann ich ihn bei uns eigentlich nicht einsetzen, weil ich brauche eine abgesperrte Anlage. Also das heißt, wir haben hier noch ganz große Hürden in dem Bereich, dass wir im Endeffekt immer noch jemanden mit dabei brauchen.
Also das heißt, es ist, kann ich mir das vorstellen, wie der Mähroboter, der die Vorgärten klein hält und der automatisch durchfahren würde?
Ja, genau, so kannst du dir das vorstellen. Nur halt, dass du beim Vorgarter hast du ja im Grunde genommen in der Regel eine Einfriedung. Mhm. Das brauche ich rechtlich im Moment auch eigentlich immer noch, ja. Oder jemanden, der direkt mit eingreifen kann, dass da nichts passiert. Also man kennt es ja aus dem Auto, theoretisch wären selbststeuernde Autos schon möglich, aber die Politik diskutiert noch groß rum, was wie Zuglasse werden kann und was mitgeht. Und da hängen wir im Endeffekt mit dran. Und da brauchen wir Regeln oder Gesetzesänderungen, dass dort weiter vorangeht. Und das ist unter anderem auch ein Job von mir, das Richtung Politik zu spielen. Also es geht eben nicht nur um Technik zu finden und die Technikhersteller zu koppeln mit dem Winzer draus, sondern es geht auch genauso um diese politische Sache, dass im Grunde genommen das auch geschehen kann. Hm. Im Moment haben wir das halt so, dass eine Person überwachend dabei sein muss.
Also die sitzt dann, sitzt an einem Punkt an dieser Fläche, an der er einen guten Überblick hat und kann zum Notfall, was auch immer da sein könnte, eingreifen.
Genau. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, dann haben wir im Moment ja noch keine arbeitszeitliche Entlastung, wenn der immer noch da ist. Aber das können wir weiterspinnen. Also man könnte ja 2, 3 von diesen, ich sage es mal, kleineren autonomen Drohnen haben. Also da ist man ja modular aufgebaut und dann tun da 3, 4 dann durch die Rebenwuseln machen das und ich kontrolliere das nur und kann auch verschiedene andere Sachen machen, ja. Mhm. Und muss halt eben einfach nur eingreifen können. Und das ist für mich auch so ein ganz großer Ansatz, der auch gerade wenn man auf euer altes Thema Boden geht, eigentlich
also gut ist. Also das ist kein altes Thema, wir haben es immer noch im Fokus.
Ja, ne? Und das finde ich auch gut, weil bei diesen kleineren Drohnen habe ich halt, also ich sage jetzt Drohnen, obwohl viele verbinden Drohnen ja eigentlich mit Flugobjekten, aber im Endeffekt sind es ja auch Drohnen, habe ich die Vorteil, dass die deutlich leichter sind wie jetzt ein normaler Traktor. So. Und oft haben wir es dann halt doch so, wir fahren jetzt dann zum Teil mit 2,5, 3 Tonnen durch die Rebberge auf relativ schmalen Reifen. Ich sag mal, wenn Begrünung da ist, ist das ganz gut, aber wir müssen oft das halt auch reinfahren, wenn die Bodenverhältnisse nicht ideal sind. Ja. Und wenn ich dann halt nur mit 300, 400 oder 500 Kilo reinfahre, muss ich sagen, ist das ein absoluter Gewinn für den Boden draus. Ja. Und da sehe ich eben sehr große Vorteil auch, dass man bei solchen Sachen nicht nur die Bodenbearbeitung macht, sondern auch den Pflanzenschutz wieder mit reinbringt. Da gibt es ein Projekt jetzt gerade aus Österreich, das ist von Green Hive. Die haben im Grunde genommen so einen kleinen Spritzroboter, der radgebunden ist, aber es gibt ihn auch mit Raupefahrwerk, haben sie jetzt auch schon im Angebot. Der wiegt, selbst mit einem Pflanzenschutzmittel wiegt der 500 Kilo. So.
Ja, ist deutlich weniger als der Traktor.
Ja, ja. Wenn ich bei normale Spritze mache, hat die Spritze schon ein Leergewicht über 500 Kilo.
Ja, absolut. Vielleicht bei dem Stichpunkt Pflanzenschutz, wer hat da deiner Meinung nach die Nase vorn? Der radgebundene, bodenfahrende Drohne oder die Flugdrohne?
Die radgebundene, definitiv. Weil es auch deutlich günstiger ist, wie die Flugdrohne und auch schneller ist. Aber eben im Steillagen habe ich keine andere Möglichkeit, wie über das Fliegen zu machen. Und deswegen wird es dort auf jeden Fall das sein, was ein wichtiger Baustein ist, zum Steillagen erhalten. Ich glaube, wir können nicht alle halten, aber ich glaube, wenn wir diese nicht haben, werden wir deutlich mehr verlieren, wie wenn wir diese Flugdrohnen haben. Und gerade diese kleinen Raddrohnen sind für mich halt eine super Ergänzung, eben bei schwierigen Lagen. Und wenn ich mir halt dann vorstelle, dass ich die im Schwarm einsetze, kann ich mir sogar vorstellen, dass sie deutlich schneller sein können, wenn man es kooperativ ansetzt, wie ein normaler Traktor draußen.
Klingt super spannend und ich glaube, du könntest eigentlich auch viele Bilder liefern wahrscheinlich von der Maschine, wie sie so rumfährt.
Ja, ja, kann ich schon einige liefern inzwischen.
Ja. Weil der Punkt ist ja, wir sind ein Podcast und man sieht uns nicht, aber ich möchte da jetzt nochmal darauf verweisen, dass wir jetzt eine kleine WhatsApp-Gruppe gegründet haben, die gerade ganz am Anfang ist, aber ihr findet auf jeden Fall einen Link dazu in den Shownotes. Ihr könnt einfach reinkommen, wenn euch das Thema jetzt interessiert oder grundsätzlich Innovation im Weinbau. Und vielleicht kommst du auch mit rein oder du gibst mir die Fotos und Videos und ich stelle das auf jeden Fall da rein. Da könnt ihr auf jeden Fall euch nochmal ein Bild dazu machen, wie sowas aussieht.
Ja, also ich komme auf jeden Fall gern da rein und möchte jetzt auch noch nutzen, Werbung zu machen. Also ich habe auch einen Instagram-Kanal speziell für dieses Weinbau 4.0 gestaltet, wo ich dann immer versuche, über Videos darüber gerade aufzuklären, was mitgeht. Du auch, wenn mir irgendwo was aufploppt, dann in die Stories mit reinmachen, weil da passiert unheimlich viel draußen. Also man merkt, da sind ganz, ganz viele Startups und Denker unterwegs, ja, die das Sachen probieren. Und das ist für mich auch die Sache, dass ich versuche, mit denen in Kontakt zu treten und zu schauen, dass im Grunde genommen mir die an den Markt bringen. Weil am Schluss kann schön viele Ideen da sein, aber wenn sie nicht beim Winzer ankommen und keine Chance dort kriegen, in der Praxis gescheit umgesetzt zu werden, ja, dann verpuffen die wieder. Mhm. Und das macht es sehr, sehr spannend und habe da viele tolle Gespräche. Und bin echt gespannt, was da weitergeht. Also da kann man ja auch weiterspinnen, ja. Wenn man jetzt zurück überlegt, vor 5, 6 Jahren, wenn man geschaut hat, wie ist da die Technik, ja, und man spinnt es weiter in die Zukunft raus, dann kann ich mir auch vorstellen, dass dann eben so kleine, radgebundene Drohnen oder es gibt ja diesen einen Hundroboter, ja, aus der Sprengstofftechnik.
Tatsächlich, ja. Da gibt es genau die Technologie kümmert sich der Paul in einer Folge, weil total spannend. Wie heißt der Hundroboter? Mein Gott, ich habe so oft mit ihm darüber gesprochen und habe natürlich jetzt den Namen vergessen. Aber der kommt auch noch in die
Serie. Ja, und das stellt man mal vor, man macht an dem noch einen Arm hinten drauf. Ja,
ja, und dann
kann der Laubarbeiten noch mitmachen, ja, oder Ertragsreduzierung, verschiedene Sachen. Ich sag mal, es gibt jetzt schon eine Software draußen, die ist von der Mosel entwickelt, wo es um automatisierte Rebschnitt geht, wo man im Grunde genommen die Reben abfilmt und dann sagt er, welchen Schnitt man machen muss, um das schneiden. Ja, da kann jetzt jeder Winzer sagen, ich weiß doch selber, was ich mitschneiden kann. Also, sage ich ja. Die Entwickler sind aber dahin gegangen und haben einen neuen Rebschnitt mit reingebracht, der sogenannte sanfte Rebschnitt, der doch vielen Winzern draußen Probleme macht, um da die Hürde niedriger zu machen.
Ist dieser Minimalschnitt oder
ist
das noch was anderes?
Nein, das ist noch was anderes. Ja. Dieser sanfte Rebschnitt heißt einfach, man tut im Grunde genommen nicht ins alte Holz reinschneiden, tut im Grunde genommen den Saftfluss mit berücksichtigen und dadurch habe ich weniger Probleme mit SK, was ja eine große Pilzproblematik draußen am Stamm bedeutet, der immer wieder zu Stockausfällen führt. Und da wurde in Südtirol ein Schnittverfahren entwickelt und das funktioniert sehr, sehr gut, aber das tut halt zum Teil die Winzer dann doch, also sie müssen alte, selbst auferlegte Regeln, die man gelernt hat, muss man dann ein bisschen über Bord schmeißen und dann funktioniert das und das haben sie speziell da reingemacht, aber wenn ich das eben weiterspinne, ist das im Grunde genommen genau die Basis, die ich am Schluss brauche, die der Roboter braucht, um den Rebschnitt zu machen. Also deswegen, man muss dann immer so 2, 3 Schritte weiterdenken. Und da bin ich echt gespannt, was da noch in Zukunft kommt. Und das wird auf jeden Fall sehr cool.
Ja, du sagst jetzt cool, ja, und was in Zukunft kommt. Und das ist, du hast es ein paar Mal so angetriggert und das ist immer wieder mein Thema, wenn wir darüber sprechen. Ja, du sagst, also da reicht ja eigentlich nur eine Person, die vielleicht einen kleinen Schwarm, 2, 3 Roboter bedient. Ja. Wir wissen, wenn unsere Technologie und unsere Wirtschaft irgendwas forciert, dann kann es ganz schnell gehen. Ich meine, es wäre ja auch tatsächlich möglich, dass da nicht ein Mensch sitzt, sondern ein Kameraturm, ja, und der Kameraturm ist wieder verlinkt mit irgendwo jemand, der zig oder ein Büro, ein Hightech-Büro, das praktisch ganze Weinregionen managt. Ja, also eigentlich das wäre das ein mega exponentieller Strukturwandel, diese Technologie, ja, weil ich brauche ja kaum noch Menschen, ich kann alles technologisieren, ich kann ganz schnell in einen hohen Grad reingehen, sodass dieses Winzerleben, das Weinbauleben, so wie wir es jetzt gerade kennen, vielleicht komplett weggewischt wird. Oder geht es in die andere Richtung, dass ich praktisch trotzdem noch im Nebenerwerb Winzer sein kann und dann kleinere Stücke bewirtschaften kann, eben weil ich diese Technologie habe.
Also ich glaube, es geht eher Richtung Zweites raus, weil wir haben immer noch einen Fall dazu, dass wir sehr, sehr viele Parameter vor Ort haben, die so eine KI, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt so erfassen kann. Und dann kann eine KI nur ein Hilfsmittel sein, um etwas früher zu erkennen. Also das sehen wir jetzt schon draußen, dass wenn wir in Rebanlagen gehen vom Pflanzenschutz her und tun das Vitimedio von Weinbauinstitut annehmen, zum Pflanzenschutz zu planen, dass wir relativ nah beieinander Anlage haben, die gleich behandelt worden aber ein deutlicher Unterschied zeige ich im Schadbefall genauso im Wuchs weiterher. Das heißt, es braucht immer noch den Winzer mit seinem menschlichen Sachverstand dazu und seinem Gefühl für die Lagen, um das bewirtschaften zu können und genauso auch verschiedene Sachen, wo nie ein Roboter machen kann. Also das, manche Sachen werden sie wahrscheinlich nie hinkriegen, aber ganz große Sachen, wo einfach viel Zeit kosten, können sie deutlich erleichtern und geben somit eigentlich eine große Chance, gerade Richtung Nebenerwerb, wenn man es auch Richtung Automatisationsseite sieht. Wenn ich da einen Großteil von dieser Arbeitsspitze darüber abgegolten kriege, dann könnte ich als Nebenerwerb auch mal 4, 5 oder 6 Hektar machen. Also das dürfte dann kein Problem sein. Also es kann in der Art auch sogar eine große Chance sein, sozusagen über die Nebenerwerbswinzer, dass die in dem Bereich nochmal wachsen können und da damit auch Flächen auffangen, die vielleicht von anderen Großen fallen gelassen werden. Weil also wir werden auf jeden Fall auch allein von Altersseite her werden wir Fläche verlieren, die wir gar nicht aufgenommen kriegen und somit haben wir da auch nochmal eine gute Chance.
Ich glaube auch, dass es der Land oder der Wein, dem Weinbau grundsätzlich gut stehen würde, diese Technologie reinzulassen, auch aus einem Image-Perspektive heraus. Ich meine, es sieht, viele denken, ja, das muss ja ein traditioneller Wein sein und da muss die Handarbeit und das ist ja irgendwie auch so ein Image, das nach außen wirkt, aber da ein Dreh reinzugehen und schau mal, was für tolle neue Technologien wir einsetzen. Das erzeugt Respekt in der Gesellschaft, davon bin ich überzeugt. Und ich denke, viele junge Menschen würden sich dann eher noch dazu interessieren, diesen Job zu machen, weil sie dann genau diese Technologien einsetzen können, die ja wahnsinnig spannend sind.
Ja, und ich glaube, wir haben da einen großen Unterschied jetzt gerade bei diesen kleinen Robotern, sage ich jetzt mal, gegenüber, jetzt sage ich mal Großmaschinen, ja, Großmaschinen, immer das Sache, also industrielle Produktion und das hat immer so einen Negativ-Touch, ja. Aber hier haben wir smarte Technologie und das ist positiv besetzt und ich glaube, das ist so ein Kniff, den man da anwenden kann und der auch im Kopf beim Winzer viel macht und aber auch draußen bei der Bevölkerung, wo man eben dann sagt, okay, kulturelle Sache hier verbunden mit modern statt technisch, smart eingesetzt, somit super für die Natur und man kriegt am Schluss auch noch ein richtig geiles Produkt raus.
Also bin ich doch zuversichtlich und dass die Tech-Giganten doch nicht den badischen Weinbau übernehmen. Nein, ich glaube nicht dran. Da hast du mich auf jeden Fall überzeugt. Und damit kommen wir auch schon fast zum Schluss. Aber die letzte Frage steht noch aus. Und nämlich, welchen Song bringst du mit auf unsere Hitlist?
Ja, ich habe lange überlegt und dann war mir aber eigentlich klar, es kann eigentlich nur einer sein. Und das ist ein Song, der mich schon eine Weile verfolgt. Für mich war er auch maßgebend bei den Bauernprotesten im Januar.
Da bin ich gespannt.
Und zwar ist es Unstoppable von Sia. Und das war für mich auch dieses Gefühl, was ich bei vielen mitkriegt habe, eben bei den Demonstrationen, wenn man dann mit den Traktoren unterwegs war, die haben sich alle so nicht mehr aufhaltsam gefühlt. Da sage ich, wir gehen jetzt voran, uns kann keiner aufhalten. Und ich glaube, das passt hier auch, weil im Endeffekt diese Technik kommt, ja, und die ist eigentlich nicht aufzuhalten und wir müssen nur mitgehen und dann sind wir eigentlich auf einem sehr guten, unaufhaltsamen Weg, um wieder die Weinbranche und die Landwirtschaft in ein richtig cooles, positives Licht zu rücken und auch wieder richtig mal wieder Geld da drin verdienen zu können.
Ja, das klingt richtig nach Power. Ich bringe auch einen kleinen Song mit, der wurde mir heute Morgen in meine Algorithmus-Playlist eingespielt, fand ich ganz witzig. Großstadtgeflüster mit Blaues Wunder. Da geht es auch ums Weintrinken im weitesten Sinne, aber trotzdem, nachdem ihr es gehört habt, also auf jeden Fall Alkoholgenuss immer in verantwortlichen Maßen.
Genau. Das lernen wir von Grund auf in der Winzerfamilie und das ist das, was wir auch multiplizieren nach Hause.
Super. Also Martin, danke, dass du da warst. An unsere Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Lust habt, kommt in die WhatsApp-Gruppe. Wenn ihr Lust habt, teilt unseren Podcast. Und ja, übrigens, wir haben immer noch keinen Namen. Wir haben ein paar Ideen. Auch die könnt ihr uns zuschicken lassen, wenn ihr einen tollen neuen Namen habt für unseren Podcast. Bis dahin, freut euch auf die nächsten Folgen und bis bald.
Ja, bis bald.